Ich möchte euch heute einladen, euer Textblatt wegzulegen und einfach zuzuhören, weil der Text ist ziemlich lang. Und ich habe festgestellt, dass es manchmal besser ist, sich darauf zu konzentrieren, wenn man sich es einfach mal vorlesen lässt. Der Schöpfungsbericht, der erste Tag. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott: Es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen, der erste Tag. Der zweite Tag. Und Gott sprach: Es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah es. Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb dieses Raumes zu trennen. Und Gott nannte den Raum Himmel. Es wurde Abend und Morgen, der zweite Tag. Der dritte Tag. Und Gott sprach: Die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach er: Auf der Erde soll Gras wachsen und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen, und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Auf der Erde wuchs Gras, sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen, und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und Morgen, der dritte Tag. Der vierte Tag. Und Gott sprach: Am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Und so geschah es. Gott schuf zwei Lichter, das größere Licht für den Tag und das kleinere für die Nacht. Und Gott schuf auch die Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellten, Tag und Nacht bestimmten und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der vierte Tag. Der fünfte Tag. Und Gott sprach: Im Meer soll es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, große und kleine, und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Dann segnete Gott sie und sprach: Die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden. Und es wurde Abend und Morgen, der fünfte Tag. Der sechste Tag. Und Gott sprach: Die Erde soll alle Arten von Tiere hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren. Und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach: Seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grüne Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. Der siebte Tag. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde.
Ganz schön anstrengend, nicht zu stolpern und keine Kopfschmerzen zu kriegen, wenn man die falsche Brille auf hat. Wisst ihr, warum wir manchmal über diesen Bibeltext stolpern? Weil wir die falsche Brille auf haben. Das ist furchtbar. Wir haben 2015, leben in einem der reichsten und bestgebildetsten Länder dieser Erde. Unsere Situation, unsere Kultur, unsere Fragen sind die Brille, die wir aufhaben und durch die wir durchgucken. Und das macht Kopfschmerzen, wenn es die falsche ist. Und mit dieser Brille schlagen wir dann die Bibel auf und fangen vorne an zu lesen. Und nach zwei Sätzen sagen wir, das kann doch nicht sein. Die Wissenschaft hat doch längst bewiesen, dass das Quatsch ist, was da steht. Entweder man ist wissenschaftlich und denkt nach, oder man ist religiös und denkt nicht nach. Vielleicht. Also entweder man hat die wissenschaftliche Brille auf, wenn man diesen Text liest und die Bibel liest, oder und stolpert dabei, oder man hat die religiöse Brille auf und stolpert auch. Vor zwei Wochen haben wir die Predigtserie angefangen, Gottes Plan, kein Zufall, in der wir versuchen wollen, in den nächsten Wochen den roten Faden durch die Bibel, den roten Faden durch Gottes Geschichte mit uns Menschen, Gottes Geschichte mit dieser Welt zu entdecken. Ich habe hier mal so einen ganz dezenten roten Faden mitgebracht, der sich durch die Bibel durchzieht. Und genau davon berichtet die Bibel. Davon, wie genial ursprünglich diese Welt gemacht war, davon, wie diese Genialität zerstört wurde und warum sie zerstört wurde und davon, dass Gott dabei ist, das wiederherzustellen. Davon, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um wieder Rettung zu bringen, um einzugreifen. Und davon, wie Gott dabei ist, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, in Perfektion und unzerstörbar. Ich mache heute mal einen Versuch. Ich will euch an meinen künstlerischen Fähigkeiten teilhaben lassen. Hoffentlich habt ihr die falsche Brille auf. Also, wir versuchen in den nächsten Wochen den großen Bogen der Geschichte Gottes mit uns und mit dieser Welt zu finden, um unsere eigene Geschichte in diese Geschichte einordnen zu können, um unsere eigene Geschichte besser kennenzulernen und um zu gucken, wo hat die ihren Platz in der Geschichte Gottes. Und es braucht ein bisschen Mut, um sich darauf einzulassen, weil wir versuchen wollen, das fair zu machen. Uns fair damit auseinanderzusetzen. Und ich würde euch heute gerne vorstellen und ein paar meiner Gedanken und von Gedanken, die ich gelesen und gehört habe und ich versucht habe zu sortieren, ein paar Gedanken vorstellen, dass es nicht unbedingt sein muss, dass wir zu dem Schluss kommen, die Biologie und die Physik und die Chemie und die Naturwissenschaften generell haben das doch längst widerlegt, was die Bibel sagt. Das muss nicht zwangsläufig sein. Wenn wir die Aussagen der Bibel ernst nehmen, dann dürfen wir uns nämlich nicht nur fragen und nicht zuerst fragen, was hat das mir denn heute zu sagen? Was sind denn meine Fragen, die ich gerne von der Bibel beantwortet haben möchte? Sondern wir müssen eigentlich noch ein Stück zurückgehen und fragen, was haben die Aussagen der Bibel denn ursprünglich bedeutet? Was wollten sie denn zu der Zeit sagen, als sie geschrieben worden sind? Welche Brille hat denn der Verfasser aufgehabt? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, die Bibel ist geschrieben von 40 verschiedenen Personen über einen Zeitraum von 2000 Jahren ungefähr. Und es gibt unglaublich viele unterschiedliche Gattungen und Genres, die man in der Bibel findet. Wir haben Augenzeugenberichte, wir finden Ahnentafeln, wir finden historische Angaben, es gibt verschiedene Lieder, viel ist Poesie. Und wahrscheinlich würdet ihr mir zustimmen, dass man mit einer Ahnentafel anders umgeht als mit einem poetischen Text. Und es gibt einige Texte, bei denen auch nicht so ganz klar ist, zu welcher Gattung gehört der denn eigentlich? Ich möchte uns einladen, heute mal drüber nachzudenken. Ich glaube, wir stolpern etwas weniger über diesen Text, den wir gerade gehört haben, den Anfang der Bibel, wenn wir von ihm gar nicht erst erwarten, dass er uns Antworten auf unsere Fragen durch die naturwissenschaftliche heutige Brille gibt. Ich glaube, das kann der Text gar nicht, beziehungsweise das will der Text gar nicht, weil das damals nicht die Kategorien waren, in denen die Leute gedacht haben, so zu der Zeit, als dieser Text entstanden ist. Dieser Text ist der Beginn der einen Geschichte Gottes mit dieser Welt, die uns vom ersten bis zum letzten Moment sagt, was Gott für uns getan hat. Und diese eine Geschichte, die beantwortet, will beantworten, die Frage, wo kommen wir eigentlich her? Und die Frage, wo gehen wir eigentlich hin? Und alle Momente dazwischen, warum fühlen die sich eigentlich so an, wie sie sich anfühlen? Letztes Mal, ich markiere das nochmal, sind wir hier bei dem Anfang, den Anfang vor dem Anfang hängen geblieben und haben uns nur wenige Verse angeguckt, den Anfang aus 1. Mose und den Anfang aus Johannes im Neuen Testament. Und heute sehen wir, hier ist die Schöpfung. Da ging es los, was Gott aus dem Anfang, vor dem Anfang gemacht hat. Und wir haben letztes Mal gesehen, im Anfang, bevor es richtig losging, bevor die Erde existiert hat, wie sie heute existiert, gab es schon mindestens drei Dinge. Erstens, es gab Gott. Er lebte in einer perfekten Gemeinschaft der sogenannten Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also es gab Gott, es gab Gemeinschaft und es gab Chaos und Finsternis. Und ich fand es toll, als ich meinen roten Faden gefunden habe. Das ist der Anfang hier, vor dem Anfang. Es ist ziemlich chaotisch. Und dann geht's los. Und hier befinden wir uns heute. Und dann geht die Geschichte Gottes los mit dieser Welt. Und ich möchte euch einladen, heute mal die wissenschaftliche Brille gegen die poetische Brille zu tauschen. Ist auch nicht viel besser, doch. Tauscht die wissenschaftliche Brille mal gegen die poetische Brille. Ist euch aufgefallen, dass in diesem Text immer wieder die gleichen Sachen vorkommen? Wie in mehreren Strophen. Und Gott sagte und Gott sprach. Und es wurde. Das, was er sagt, wird sofort Realität. Das, was sofort Realität geworden ist, ist gut. Und es wurde Abend und Morgen der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Tag. Immer der gleiche Aufbau. Ich habe mal gegoogelt nach Liebeslied und habe gedacht, lass uns mal heute einen x-beliebigen Liedtext angucken. Und ich habe ein Liebeslied gefunden von Xavier Naidoo und ich lese euch diesen Text mal vor. Ich könnte tagelang von dir erzählen, ohne deinen Namen auch nur einmal zu erwähnen. Unter Schmerzen oder unter Tränen würde dein Name als meine Linderung dienen. Jede deiner Bewegungen sind erstrebenswert und jede Stunde mit dir ist so lebenswert. Nichts ist vergleichbar mit dem, was du gibst, mit dem, was du zeigst und wie du lebst, wie du liebst. Ich kenne nichts, das so schön ist wie du. Schöne Tage mit dir sind kostbar, so kostbar wie der Weg zum Morgenstern. Ich zelebriere sie wie einen Festtag, an dem ich immer wieder Neues von dir lerne. Im Moment ist es das Schönste, dich zu kennen. Dich zu kennen ist wie das Beste, was ich habe. Verzeih mir, aber dieses sag ich nochmal. Deinen Namen zu nennen ist wohl das Schönste, was ich sag. Ich kenne nichts, das so schön ist wie du. Rein wissenschaftlich und durch die analytische Brille beobachtet, ist dieser Text Quatsch. Dieser Text beschreibt nicht meine Fakten. Das ist nicht die objektive Wahrheit. Und doch finde ich mich in diesem Text wieder, weil ich mich in der Wahrheit wiederfinde. Und Xavier Naidoo hat hier eine Wahrheit in Poesie verpackt. Und ich frage uns mal, welchen Unterschied würde es machen, wenn das die Absicht war, mit der der Verfasser der ersten Zeilen der Bibel geschrieben hat? Was, wenn er hier Poesie schreiben wollte? Ich finde, es ist, die Fairness verlangt es, dass wir mindestens da mal drüber nachdenken. Ab 1. Mose 2 sehen wir sehr deutlich, es geht um historische Berichte, es geht um Personen und Daten, die dort genannt werden. Und immer wieder ist das unterbrochen von poetischen Texten, von Liedtexten. Und das geht durch die ganze Bibel so. Aber was ist, wenn der Anfang der Bibel vielleicht ein poetischer Einstieg ist? Wenn das nämlich so ist, dann müssen sich wissenschaftliche Aussagen und Glaubensaussagen plötzlich gar nicht mehr widersprechen, sondern es kann zusammen stehen bleiben. Ich glaube, diesen Text, der lässt sich nicht mit Argumenten erschließen. Ich glaube, dass dieser Text uns einlädt, über Gott nachzudenken und beim Nachdenken über Gott zu entdecken, wie groß Gott ist, wie mächtig Gott ist, wie toll Gott ist. Dass uns dieser Text zeigt, dass Gott so mächtig ist, dass sobald er sagt, es geschieht. Aus Finsternis Licht, aus Chaos Ordnung. Dinge, die zusammengehören, fügen sich zusammen. Dinge, die nicht zusammengehören, werden auseinandergenommen. Alles nur, weil er es sagt, durch sein Wort. Und deswegen ist es gut, auf sein Wort zu hören. Und sein Wort, die Bibel, sagt, Gott schuf den Himmel und die Erde. Und wenn diese Aussage nicht die Grundlage ist, dann hat das Auswirkungen auf alles andere, was danach kommt. Ich habe gestern Biathlon geguckt, während der Predigtvorbereitung zwischendurch. Und sobald der Athlet nur einen Millimeter falsch ausrichtet, das Gewehr, geht die Hülse extrem weit am Ziel vorbei. Und das bedeutet Strafrunde oder Strafzeit. Sobald wir diese Grundlage, Gott schuf den Himmel und die Erde, verlassen, auch nur ein bisschen, ist alles, was wir danach denken und tun, geht am eigentlichen Ziel vorbei, zu dem Gott uns einladen will, wenn er das als Grundlage legt. Und dieser Text lädt uns ein, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Gott von sich sagt, mich hat es schon immer gegeben und alles, was es noch gibt, gibt es, weil es mich schon immer gegeben hat. Auch unsere Fähigkeit, darüber nachzudenken und uns heute darüber zu unterhalten, ist eine Folge der Schöpfung. Ich würde gerne einsteigen und mit euch gemeinsam nachdenken, was daraus für uns entsteht. Und der erste Punkt, den ich angucken möchte, ist, die Schöpfung und das Leben sind gut. Im Gegensatz zu vielen anderen Religionen sagt die Bibel und damit Gott, das Leben ist gut. Die Bibel und Gott haben eine unglaublich positive Sicht vom Leben. Nach jedem Abschnitt, nach jedem Tag schaut Gott zurück, ist begeistert von sich selbst und von dem, was er gemacht hat und sagt, wow, das ist gut. Das ist gut. Und das ist irgendwie logisch, weil ein Gott, der durch und durch gut ist in seinem Wesen, nichts Ungutes hinbekommt. Also ist es logisch, dass ein guter Gott, wenn er etwas schafft, etwas Gutes schafft. Und so kann er zurückgucken und staunen und sagen, es ist gut. In vielen Religionen, besonders in östlichen Religionen, ist das Leben nur eine spirituelle Wahrheit. Und wenn wir über Gott reden, dann reden wir über eine spirituelle Größe. Und es geht in erster Linie um unsere Seele und alles andere ist zweitrangig. In manchen anderen Religionen, orthodoxen, ist das Leben sogar tendenziell eher schlecht. Es geht darum, Geist und Leib voneinander zu trennen durch Verzicht und durch Askese und alles Mögliche, durch Regeln. Aber das ist nicht das, was Beziehung meint. Nur der Gott der Bibel sagt, es ist gut. Es ist sehr gut. Es kommt immer wieder, wie bei einem Refrain, es ist gut. Die Welt ist gut. Euer Leben ist gut. Genießen ist gut. Essen ist gut. Sex ist gut. Der christliche Glaube ist an dieser Stelle einzigartig. Weil Gott der Schöpfer von all dem ist, kann er das auch so sagen. Beim nächsten Mal werden wir uns angucken, wie diese ursprüngliche Perfektheit, die es gegeben hat, wie die dann durch den sogenannten Sündenfall ins Negative kippt und das Schlechte von all dem auch zum Vorschein kommt. Aber ursprünglich gehört alles das zu Gottes guter Schöpfung. Es war seine Idee und es ist Gottes großes Ziel, alles wieder in Perfektion herzustellen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns diesen ganzen Bogen mal angucken, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und genau darum geht es in der Bibel. Und dieses Wissen, das kann unser Denken und unser Leben komplett verändern. Unsere Einstellung zum Genießen verändern. Unsere Einstellung zu unserem eigenen Körper verändern. Unsere Einstellung zu anderen, zum Essen, zur Sexualität, zur Partnerschaft, zum Geld komplett verändern. Gott geht es nicht nur um unsere Seelen, es geht ihm um uns komplett. So hat er uns gemacht, so sind wir seine Ebenbilder. Er hat am Anfang alles erschaffen und er wird am Ende alles erlösen, was nicht so ist, wie es sein soll. Und wenn das stimmt, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben heute. Ich mache einen kurzen Sprung ins Neue Testament, zu Jesus Christus. Das erste Wunder, was im Neuen Testament von Jesus berichtet wird, ist keine Heilung, ist keine Auferweckung der Toten. Er ist auf einer Party, auf einer Hochzeit und macht aus Wasser Wein. Und zwar nicht ein paar Flaschen irgendeinen Fusel, sondern hunderte von Liter besten Wein. Warum macht er das? Weil Gott von der ersten bis zur letzten Sekunde, von der ersten bis zur letzten Seite in der Bibel, vom ersten bis zum letzten Moment in der Geschichte dieser Welt deutlich machen will, ich bin der Schöpfer. Und Jesus macht auf dieser Hochzeit zwei Dinge deutlich. Zum einen guckt er zurück und sagt, ich kann's noch, ich war an der Schöpfung beteiligt. Wo ist das Problem? Aus Wasser Wein zu machen. Und er guckt nach vorne und deutet auf die ultimative Party, die irgendwann mal steigen wird, wenn Gott alle die Menschen um sich versammelt hat und die Erde erneuert hat und einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen hat, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tränen, wo alle die sein werden, die sagen, wow, diesem Gott möchte ich vertrauen. Und darum geht es hier, das gucken wir uns ganz zum Schluss an, das ist das Ende nach dem Ende. Es gibt den Anfang vor dem Anfang und es gibt auch das Ende nach dem Ende hier. Und die Menschen auf dieser Hochzeit erleben hier quasi sowas wie ein Appetizer, so einen Lustmacher auf die große, ultimative Party. Und wir sehen hier in Jesus einen Gott, der sich eben nicht irgendwann die Erde einfach mal angeschubst hat und dann gedacht hat, so, jetzt seht mal zu, wie er klarkommt, ich ziehe mich jetzt zurück und setze mich zur Ruhe. Seine Schöpfung und besonders seine Geschöpfe sind ihm wichtig. Und wir sehen das in diesem Text. Er redet mit der Schöpfung, er redet mit den Geschöpfen. Er beauftragt die Schöpfung, das zu tun. Er beauftragt seine Geschöpfe. Gott schafft Ordnung und gute Umstände, um dann sein Ebenbild, die Menschen, in diese Ordnung hineinzusetzen und zu sagen, seid kreativ. Und indem Gott so mit uns kommuniziert und diese Gemeinschaft mit uns hat, verleiht er der Schöpfung und uns Menschen als seinen Ebenbildern Würde. Wir befinden uns gerade hier in dem Abschnitt der Geschichte Gottes mit der Welt, in der die Beziehung zu Gott und zu den anderen Menschen und zur Natur noch in Ordnung war. Und nächste Woche oder nächsten Gottesdienst werden wir dann hier weitermachen. Der biblische Schöpfungsbericht sagt uns, alles ist Geschöpf, alles ist von Gott geschaffen. Nur einer ist Gott. Gott, der Rest ist Schöpfung. Und diese Schöpfung ist gut, sehr gut. Genießt es. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ein Kuss so etwas Besonderes ist. Weil er auf etwas Größeres hinweist. Ich glaube, das ist es, warum wir bei einem Sonnenuntergang so fasziniert sind. Weil das auf etwas Größeres hinweist. Deswegen könnte ich stundenlang am Meer stehen. Weil es auf etwas Größeres hinweist. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Deswegen kann ich in vielen Fällen ein Essen genießen. Weil ich mich freue, es gibt noch mehr Essen. Ich glaube, es ist ein Hinweis und eine Ahnung in uns, die wir haben, auf etwas Größeres. Und deswegen dürfen wir und sollen wir die Schöpfung und das Leben und Gottes Kreativität genießen, weil sie gut ist. Also, die Schöpfung und das Leben sind gut. Das Zweite, was wir angucken sollten, ist, die Schöpfung und das Leben sind begrenzt. Eine zweite Besonderheit in diesem biblischen Schöpfungsbericht im Gegensatz zu anderen Schöpfungsmythen, die es in vielen anderen Religionen auch gibt, ist, dass der biblische Schöpfungsbericht nur einen Gott als Zentrum hat. Alle anderen Religionen haben mehrere Götter oder mehrere Zentren, wo irgendwie Religion stattfindet, verschiedene Götter, einen für die Liebe, einen für den Wein, einen für das Glück, Sonne, Mond, Planeten, Erde. Der christliche Gott ist einzigartig, weil er so mächtig ist, dass er all das in sich vereint, wofür viele andere Religionen viele andere Götter brauchen. Aber so toll und so gut wie die Natur und die geschaffenen Dinge auch sind, sie sind aber auch begrenzt. Sie sind Schöpfung. Gott alleine ist ewig. Und deswegen ist er es auch, und da müssen wir auch genau hingucken, er alleine der Ehre und der Anbetung verdient. Was hat das hiermit zu tun? Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass es zu allen Zeiten Menschen gibt und Religionen gab, die Einstellung vertreten haben, wenn du wirklich spirituell sein willst, wenn du wirklich geistlich unterwegs sein willst, dann musst du alles Weltliche ablehnen. Und damit wird die Schöpfung und das, was Gott geschaffen hat, unterbewertet. Und es gab ebenfalls auch zu allen Zeiten Menschen und Religionen, die angefangen haben, Dinge oder Menschen überzubewerten, Dinge anzubeten, Menschen anzubeten. Und das passiert heute ganz leicht, wenn wir uns mehr auf Dinge verlassen, die zu Gottes Schöpfung gehören, als auf Gott selbst. Wenn wir uns von innerweltlichen Dingen Sinn und Identität versprechen, ganz egal, was das ist. Das kann Schönheit sein, das kann ein Job sein, das können unsere Finanzen sein. Ich habe gestern Sportschau geguckt während der Predigtvorbereitung. Es war 4 Stunden später. Und beim VfL Wolfsburg, die vor 2 Wochen einen ihrer Spieler bei einem Verkehrsunfall verloren haben, mit 20 Jahren. Und ich habe ein Interview gesehen mit Dieter Hecking, dem Trainer, und im Hintergrund war das Logo vom VfL Wolfsburg. Auf diesem Logo stand: Fußball ist alles. Und dann hat der Reporter Dieter Hecking gefragt: Stimmt dieses Motto dieses Vereins jetzt noch? Fußball ist alles. Und er hat gesagt: Ja, wenn man Unfall und Tod und diese ganzen Sachen ausklammert. Wie kann das funktionieren? Immer wenn wir Gott, den Schöpfer, aus unserem Leben ausklammern und an seine Stelle etwas Geschaffenes, ob Hobby, ob Job, ob Sexualität, ob Partner, ob Kinder, ob was auch immer setzen, dann kommt es zu dieser Schieflage. Und im nächsten Gottesdienst schauen wir uns an, warum es dazu gekommen ist und warum das auch immer wieder passiert. Und was bleibt dann übrig? Frust. In den meisten Fällen bleibt Frust übrig, weil die Menschen oder die Dinge, die wir an diesen Platz Gottes stellen, nicht das erfüllen können, was wir uns davon erhoffen. Kein Mensch kann für mich der absolute Sinngeber sein oder der Erfüller. Sie können höchstens hinweisen auf den höheren Sinn oder den ultimativen Erfüller. Kein Partner kann das für mich sein. Das würde bei mir Frust produzieren und auch bei meinem Partner, weil ich ihn völlig überfordern würde. Kein Job kann das sein, kein Hobby kann das sein, kein Kontostand kann das sein, egal wie viel drauf ist oder wie wenig auf meinem Konto drauf ist. Beides könnte mir Identität geben, würde aber nicht ausreichen. Und ich glaube, dass hinter der Suche nach dem idealen Partner, nach dem idealen Hobby, nach dem idealen Job, nach dem Traumkind einfach nur die Sehnsucht nach dem ultimativen Sinngeber, die Sehnsucht nach dem ultimativen Wunscherfüller, nach Gott, nach dem Schöpfer, nach dem Retter drin steckt. Und ich finde es interessant, wie wir es aber schaffen können, beim christlichen Glauben diese beiden Extreme zusammenzubringen. Auf der einen Seite können wir es schaffen, auf die weltlichen Dinge zu verzichten, weil Gott da ist, der sagt, ich will alles für dich sein. Und auf der anderen Seite können wir die weltlichen Sachen, alles Geschaffene, total genießen, weil wir den Schöpfer kennen, der das alles gemacht hat. Wir können genießen, ohne uns davon abhängig zu machen, und wir können verzichten und loslassen, ohne dass deswegen eine Welt zusammenbricht. Wenn wir viel Geld haben, können wir das genießen und sollen weise damit umgehen und es gut einsetzen. Und wenn wir kein Geld haben oder Besitz loslassen müssen, dann können wir Gott trotzdem vertrauen, der sagt, ich sorge für dich. Wenn wir einen Partner haben, dann dürfen wir das genießen und sollen weise und liebevoll miteinander umgehen, in dem Wissen, diese Beziehung ist begrenzt, zeitlich und auch inhaltlich an manchen Stellen. Und wenn wir keinen Partner haben oder unseren Partner loslassen müssen, dann können wir trotzdem Gott vertrauen, der sagt, ich bin immer für dich da. Das ist eine ganz andere Dimension. Merkt ihr, wie wichtig eine ausgewogene Sicht von der Schöpfung ist für unseren ganz normalen Alltag? Und das dritte und letzte, die Schöpfung und das Leben sind wichtig. Gut, begrenzt und wichtig. Nächstes Mal werden wir sehen, dass der Hauptgrund für den sogenannten Sündenfall, der hier stattgefunden hat, die Geschichte mit diesem Apfel und der Schlange. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da alles entdecken werden. Dass die Tatsache, dass das stattgefunden hat, die Motivation der Menschen war, lieber selbst Gott sein zu wollen, lieber selbst die Regeln festlegen zu wollen, als Gott zu gehorchen. Das betrifft übrigens alle Menschen. Egal, ob sie an Gott glauben oder nicht. Genauso wie es alle Menschen betrifft, dass wir Gottes Ebenbilder sind, ob wir an Gott glauben oder nicht. Und das bedeutet, dass die Menschen, die nicht an Gott glauben, aus Gottes Perspektive viel, viel besser sind, als sie vielleicht selbst denken und als sie denken, dass Gott über sie denkt, weil wir nämlich Gottes Ebenbilder sind. Und das bedeutet gleichzeitig, dass die Menschen, die denken, durch ihren Glauben machen sie sich besser und kommen sie näher zu Gott, aus Gottes Perspektive vielleicht viel schlechter sind, als sie selbst glauben, weil nämlich die Sünde eine Rolle spielt. Und das führt dazu, dass alle Menschen auf einer Ebene sind. Wir alle sind Geschöpfe. Wir alle tragen in uns das Gute der Ebenbildlichkeit Gottes, aber wir alle leben in der gefallenen Schöpfung. Wir alle brauchen Gott, wir alle können voneinander lernen, wir alle können das genießen, können übereinander staunen, über das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und in uns allen ist diese Sehnsucht nach Gott, weil sie dazugehört. Im Café Zweitwohnsitz gibt es Teller, die von meiner verstorbenen Oma sind. Und immer wenn ich ein Stück Kuchen auf einem dieser Teller bekomme, dann durchzuckt mich das. Und ich fühle mich irgendwie, denk wieder an meine Großmutter und fühle mich ihr nah. Und ich musste denken, wenn das bei einem Teller und einer verstorbenen Person schon so ist, wie viel mehr bei der Schöpfung und einem lebendigen Gott? Ungleich mehr. Was ist mit dem Sonnenuntergang auf Korsika? Die Mammutbäume in Kalifornien. Das Lachen, sogar das Heulen eines neugeborenen Babys. Was ist es für dich? Wir können überall in der Schöpfung Hinweise auf Gott sehen. Das ist nicht irgendein Teller. Nein, das ist der Teller meiner Großmutter. Das ist nicht irgendein Ding oder irgendeine Person. Nein, es ist ein Teil der Schöpfung Gottes, die auf ihn hinweist. Ich werde immer wieder gefragt, wo kann ich eigentlich Gott finden? Wo muss ich das suchen? Es ist eigentlich gar nicht so schwer, weil er so nah ist, weil wir überall Hinweise auf ihn entdecken können, überall Spuren, die er hinterlassen hat. Dass wir heute hier sitzen, dass unsere Herzen schlagen, Tag und Nacht. Schöpfung. Dass wir zuhören können und gemeinsam nachdenken können. Hat sich doch niemand von uns ausgedacht. Teil der Schöpfung. Dass wir Kinder haben und uns an Blumen freuen. Im Psalm 19 heißt es, der Himmel verkündet, die Sterne bezeugen. Ein Tag, sagt es dem anderen. Eine Nacht, ruft es der anderen zu. Gott ist der Schöpfer. Und im Neuen Testament, in Epheser 5, schreibt Paulus, Ehe, Sexualität, Gemeinschaft deuten auf den Schöpfer hin. Überall ist er zu finden. Gott ist zu finden und uns nahe. Und zwar nicht nur, wenn wir irgendwas Geistliches machen, nicht nur, wenn wir beschließen zu beten, sondern Gott ist uns immer nah. Eine Party weist auf Gottes großes Fest hin. Eine Ehe weist auf Gottes Treuebund hin zu uns. Unser Körper weist auf seine Genialität und seine Kreativität hin. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Und es ist erkennbar für uns. Und ich glaube, dass es auch zu unserer Ebenbildlichkeit gehört, dass wir das gerne hören wollen. Du bist gut. Du bist gut. Hast du gut gemacht. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir uns, und das kenne ich von mir, an vielen Stellen so extrem anstrengen, so extrem viel arbeiten, uns so extrem abmühen, um zu hören, das hast du gut gemacht. Viel Geld verdienen wollen, Menschen beeindrucken wollen, um zu hören, das hast du gut gemacht. Und dann merke ich, und wahrscheinlich merkt das jeder von uns, dass wir das bekommen, aber dass es nicht ausreicht. Und dann müssen wir härter probieren und noch mehr machen. Und dann bekommen wir es und wir merken, es reicht nicht aus. Zuerst von unseren Eltern, dann von den Lehrern zu hören, das hast du gut gemacht. Dann vom Prof zu hören, das haben sie gut gemacht. Vom Chef zu hören, das haben sie gut gemacht. Vom Partner zu hören, das hast du toll gemacht. Du bist toll. Es ist erreichbar, aber es reicht nicht. Und wenn ich es hier nicht hinbekomme, dann gehe ich dahin. Und wenn ich es da nicht hinbekomme, dann suche ich da. Und wenn es da nicht geht, dann gehe ich dahin. Warum? Weil wir eigentlich auf der Suche sind nach Gottes, ja, du bist gut. Das ist das, was wir eigentlich hören müssen. Vom Schöpfer und nicht von Geschöpfen. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir diesen Zuspruch von Gott dann bekommen? Du bist gut. Hier hat das gesagt. Und wenn wir uns die Welt heute angucken, müssen wir eigentlich zu dem Schluss kommen, wir sind nicht gut. Wir kriegen diese Zusage Gottes nicht. Schaut euch die Nachrichten an, schaut euch Kriege an. Wir können alle Tage dieser Schöpfung durchgehen und werden an jedem Tag etwas entdecken, was nicht mehr gut ist. Die Umwelt, schaut in Gerichtssäle, schaut in Familien, schaut in Straßenverkehr. Jeder einzelne Aspekt der Schöpfung ist betroffen. Und trotzdem wollen wir eigentlich gerne hören, gut, toll. Und ich dachte so, nach meinem Verständnis müsste Gott eigentlich sagen, jetzt ist Schluss mit gut. Es ist vorbei mit gut. Und dann kommt die gute Nachricht ins Spiel, über die wir jeden Sonntag nachdenken, von der wir immer wieder sprechen. Gott liebt seine Welt so sehr, dass er für einen Ausweg gesorgt hat. Gott hat seine Liebe zu seiner Schöpfung so deutlich gemacht, dass er eben nicht auf Distanz dazu gegangen ist, sondern dass er mitten hineingekommen ist in dieses Chaos, in diese Sehnsucht, in den Wunsch, ich möchte das hören. Und er hat den einen Menschen geschickt, den einzigen, der wirklich gut ist. Und im Neuen Testament nennt Jesus Christus, der das war, nennt ihn in Römer 5 den neuen Adam. Der alte Adam hat es verkackt. Und deswegen kommt Jesus, der neue Adam, der gut ist. Und bei der Taufe von Jesus sagt Gott über ihn, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist nichts anderes als die Übersetzung, er war sehr gut. Er ist sehr gut. Und dieser Jesus kommt zu uns Menschen, um uns was wegzunehmen und um uns was zu geben. Ich nehme euch das, was nicht genug ist und möchte dieses Vakuum füllen. Ich nehme euch eure Schuld und gebe euch Vergebung und gebe euch Versöhnung für eure Ehen, für eure Beziehungen, für eure Familien, für die rote Ampel. Ich nehme euch eure Ungeduld und euren Egoismus und gebe euch dafür Geduld und Großzügigkeit. Ich nehme euch eure Sehnsucht und gebe euch dafür Bestätigung. Ich nehme das alles, alles von dem, das etwas oder den jemand, den ihr an meinen Platz gesetzt habt, und biete mich wieder für diesen Platz an, damit eure Sehnsucht gestillt wird. Und das ist genau das, was am Kreuz passiert ist, und das werden wir ungefähr hier angucken. Ein Teil dieser Geschichte am Kreuz von Golgatha. Jesus nimmt das alles und tauscht es aus. So sehr hat Gott seine Schöpfung geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Johannes 3, Vers 16, wahrscheinlich der bekannteste Bibelvers überhaupt. Und wenn wir diesen Tausch wollen, dann nimmt Jesus alles, was uns von Gott trennt und dieses Vakuum in uns verursacht. Und wir bekommen stattdessen die Zusage, du bist mein geliebtes Kind. Und da ist sie, die Zusage, du bist gut, du bist sehr gut. Da ist das, was du hören willst und was du hören musst. Und wir haben am Anfang gesehen, was Gottes Wort, diese Zusage, für eine Kraft hat. Es kommt Ordnung in unser Chaos und Licht in unsere Dunkelheit. Warum? Weil das, was Gott sagt, in dem Moment schon Realität ist, auf die wir uns verlassen können. Du bist gut.